Pur der HSV-Podcast.
Pur der HSV ist zurück. Corona-bedingt mussten wir leider eine längere Zeit aussetzen. Aber nun sind wir mit einer brandaktuellen Folge unseres Formats zurück, in dem wir Spieler, Verantwortliche und Menschen des Clubs von einer ganz persönlichen Seite vorstellen wollen. Im diesjährigen HSV-Sommertrainingslager in Österreich durften wir Sportdirektor Michael Mutzel bei uns am Mikrofon begrüßen. Dabei gibt er interessante Einblicke in seine Arbeit bei den Rothosen und berichtet über seinen eigenen spannenden Karriereweg als Spieler. So spricht er über harte Trainingslagermethoden unter Felix Magath, gemeinsame Mannschaftsabende im Kochstudio beim Hamburger Weihnachtsmarkt und beim Oktoberfest und wie er trotz seiner offenen und sympathischen Art früher zum Spitznamen Mr. Negativ kam. Darüber hinaus verrät Mutzel, warum er als Fußballer ein absoluter Spätstarter war, sich früher ein NLZ gewünscht hätte, die heutige Entwicklung im Nachwuchs aber auch kritisch sieht. Außerdem erklärt er, wie Profile bei der Kaderplanung entstehen, man Spieler vom HSV überzeugt, warum er einst als Trainer zu ungeduldig war, in seiner Aufgabe als Sportdirektor aber total aufgeht und ihm seine weitreichenden Erfahrungen heute helfen. Unterstützt wird der Podcast vom HSV-Fankonto. Das Konto der COMDirect bietet euch als HSV-Fans viele Vorteile. Zunächst ist die Kontoführung kostenlos, ohne Mindestgeldeingang. Dazu gibt es besondere HSV-Vorteile. Zum Beispiel die HSV-gestylte Kreditkarte oder eine Siegprämie. Bei jedem HSV-Erfolg bekommt ihr 1 Euro auf euer Konto. Also schnell mal nachschauen, welche Vorteile es alle gibt und ein HSV-Fankonto eröffnen. Informationen dazu findet ihr unter comdirect.de/HSV-Podcast. So, und jetzt viel Spaß beim Podcast mit Michael Mutzel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV. Es ist mittlerweile die 8. Ausgabe und wir melden uns aus dem Trainingslager in Bad Hering, wo die Saison 2020-21 ja den Startschuss so ein bisschen findet, auch wenn wir jetzt schon 2 Wochen in der Vorbereitung sind. Und wir sind in diesem Fall Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Natürlich sind wir nicht alleine, sondern haben sehr spannenden Gesprächspartner hier im Seminarraum Weitblick im Teamhotel Das Sieben. Und zwar handelt es sich um unseren Sportdirektor Michael Mutzel. Moin Michael.
Moin. Moin zusammen, danke für die Einladung.
Sehr gern, wir sind gespannt. Weitblick, hier der Titel des Seminarraums, liegt daran, dass man einen schönen Panorama-Ausblick auf die Berge hier in Österreich hat, auch wenn es schon dunkel geworden ist und wir die gerade nicht sehen können. Motto lautet heute aber auch so ein bisschen Rückblick und zwar auf deine Laufbahn als Spieler und jetzt auch dann als Manager, Sportdirektor. Und als dieser musst du dann auch zu Beginn ein kleines Fazit einmal machen, denn morgen geht's ja zurück nach Hamburg. Wie zufrieden bist du mit dem Trainingslager?
Sehr zufrieden. Die Bedingungen hier waren fast optimal. Wir hatten kurze Wege zu den Trainingsplätzen, hatten zu den Spielorten kurze Wege, hatten 2 sehr gute Testspiele gegen richtig gute Mannschaften, die uns auch einiges abverlangt haben. Und bis auf ein paar angeschlagene Spieler, die, klar, man wünscht sich immer, dass alle komplett fit bleiben, aber das ist in der Phase dann fast nie auch möglich. Deswegen sind wir da, finde ich, auch relativ mit kleinen Blessuren davon gekommen, ohne schwere Verletzungen. Also bisher alles gut. Jetzt haben wir morgen früh noch eine Einheit, aber das Fazit bisher ist sehr gut.
Klingt gut. Drehen wir die Zeit zum ersten Mal ein bisschen zurück. 14 Jahre lang warst du selbst Profi, hast selbst den Spaß-Trainingslager mitgemacht. Wie sind so deine Erinnerungen ans Trainingslager?
Tja, gemischt. Ich hatte sehr viele natürlich auch, wie du gesagt hast, in den Jahren. Unter gewissen Trainern war es ein bisschen anstrengender, unter anderen war es dann ein bisschen lockerer. Grundsätzlich fand ich die Trainingslagerzeit immer spannend, weil oft immer neue Spieler kommen, man tastet sich immer so ein bisschen ab, guckt, wo man steht, guckt, wie sind die Neuen, wie passt das alles zusammen und hockt dann abends auch mal öfters zusammen, hat einfach dann eine komplette Woche oder 10 Tage, wo man als Team auch ununterbrochen zusammen ist und das finde ich immer wichtig, einfach um so ein Gruppengefühl zu kriegen, so ein Miteinander, dass es dann, wenn man jetzt zu Hause ein Trainingslager machen würde, fährt halt jeder nach Hause und so ist man einfach abends dann zusammen. Der eine spielt Poker, der andere trinkt abends mal noch einen Radler an der Bar unten. Man hat einfach mehr Zeit miteinander und das ist für eine Gruppe, finde ich, super wichtig. Dann gibt's mal, das ist jetzt hier aufgrund von Corona nicht möglich, dann gibt's mal einen Hüttenabend oder irgendwie so einen Ausflug, wo man einfach dann auch gemeinsam ein bisschen was unternimmt und ein bisschen Spaß hat. Deswegen mochte ich eigentlich Trainingslager immer. Wie gesagt, bei manchen Trainern war es dann ein bisschen zu viel Training, da war dann auch nicht mehr so viel Spaß dabei.
Gibt es denn eins, an das du dich besonders erinnerst, wenn du das so erzählst?
Ja. Also eins werde ich, glaube ich, nie vergessen. Wir haben jetzt auch in der Woche nochmal drüber gesprochen, wenn mal die Jungs ein bisschen gejammert haben, dass sie zu viel hart trainiert haben oder zu viel machen mussten. Unter Felix Magath war das bei Eintracht Frankfurt, boah, ich glaube 2001 oder so. Da waren wir 10 Tage in Zypern und da war dann neben dem Hotel irgendwie so ein Militärgelände und ich glaube, wir haben da jeden Zentimeter ausgelaufen. Haben da nur Kraftzirkel gemacht und nebenbei auch noch ein bisschen gespielt. Also nach dem Trainingslager hat mir meine Jeans nicht mehr gepasst, weil wir so viel trainiert haben. Deswegen, da war außer Training und Schlafen nicht viel möglich. Deswegen, das vergisst man nicht. Aber es war irgendwie auch lustig im Nachhinein, weil wir da echt Jahre später noch drüber gesprochen haben und aber auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde dann gespielt haben, muss man dazu sagen.
Wie alt warst du da? Oder?
Da war ich 20. Ja.
Okay. Da war man auch noch der junge Wilde sozusagen, der auch da nicht hinten ranlaufen konnte. Oder
genau, da hat man auch alles immer ohne Murren mitgemacht als Junger, weil man noch nicht so viel erlebt hat und natürlich auch unbedingt dann rein wollte. Deswegen sind da junge Spieler vielleicht noch ein bisschen belastbarer. Ich glaube, mit 30 hätte ich dieses Pensum gar nicht mehr geschafft. Da wäre ich auseinandergefallen.
Bist du dann vorne weggelaufen oder so in zweiter Reihe? Musste man so ein paar vorlassen oder wie war das?
Ja, ich war schon immer vorne dabei. Ich war immer so ein guter Läufer oder ich war athletisch gut und konnte eigentlich schon relativ viel laufen und marschieren, deswegen war ich da schon immer vorne dabei. Aber ja, die Regeln waren früher schon noch ein bisschen härter, glaube ich. Da hat man trotzdem ein paar vorne gelassen und hat sich dann hinten dran eingereiht. Wenn man da als Junger vorne weg ist, gab es auch mal ein paar böse Worte. Ne? Deswegen, da wurde man noch ein bisschen anders erzogen als junger Spieler, als das heute der Fall ist.
Okay, wie hat sich das geäußert? Da musste man durfte halt nicht zu viel zeigen, wenn man dann läuft. Und wie haben die Platzhirsche das dann geregelt?
Ja, die Platzhirsche haben halt einfach gesagt, wir geben hier das Tempo vor und da läuft jetzt keiner vorne weg, sonst müssen wir dich halt irgendwie einordnen. Ja, aber das ist dann, also ich fand das aber auch in Ordnung. Also man ist als Gruppe unterwegs, es gibt gewisse Rollen in der Gruppe und wenn du als junger Spieler dazukommst, dann ist es auch nicht so verkehrt, dass man da ein bisschen gezeigt kriegt, wie dann auch dein Stand ist. Aber diese Spieler haben dann auch immer akzeptiert, wenn man auf dem Platz Leistung gebracht hat und man ist da immer willkommen. Nur wenn man dann sich ein bisschen absondert oder halt sich besonders zeigen will und irgendwie, ich bin besser als ihr, dann ist das für eine Gruppe eigentlich auch nicht gut. Gerade bei so Laufeinheiten. Und da habe ich schon auch in dieser Zeit am Anfang viel gelernt für die Jahre, die dann noch kamen, als ich dann mal der Ältere war. Ne?
Wie hast du es dann genauso gemacht oder hat sich das noch ganz in eine ganz andere Richtung entwickelt, als es?
Ich habe das schon immer so ein bisschen weitergegeben, auch. Also ohne dass ich jetzt da, das ist ja auch nicht böse gemeint. Man will einfach den jungen Spielern dann teilweise auch helfen und sagen, du, wenn du da jetzt hier vorne wegrennst, dann hilfst du dir nicht dabei, weil wir sind ein Team. Du musst dich erstmal ein bisschen reinfinden und wenn du dann auf dem Platz Leistung bringst, dann bist du gern dabei, aber wenn du jetzt im dritten Training gleich vorne wegrennst und die anderen schlecht aussehen lässt, dann hilft dir das nicht, weil dann hassen dich hier 15 Spieler und das kann man natürlich weitergeben, aber nicht böse, sondern erklären und dann haben die jungen Spieler das oft auch angenommen. Ja, also die Lars Stindl, Sebastian Freis, wie die ganzen Jungen da in Karlsruhe geheißen haben, das war dann ganz klar. Da waren ein paar ältere Spieler, die haben das auch gelenkt und das waren dann auch sehr erfolgreiche Zeiten.
Gab es ein Trainingslager, was noch besonders war, weil es einen besonderen Ort war? Du hast eben einen besonderen Ort gesagt, aber vielleicht auch eins, was aus einer anderen Sicht noch ganz anders war als die anderen Trainingslager?
Ja, da fällt mir noch eins ein, das war auch unter Felix Magath. Und zwar war das auf Sylt. Sylt ist eine wunderschöne Insel, aber da haben wir auch extrem viele Läufe gemacht und waren dann einer der berühmten Kraftzirkel von ihm, der hat dann am Strand stattgefunden und da waren halt auch viele Touristen und man kam sich dann so ein bisschen vor, wie die Dressurpferde da am Strand, die Kraftzirkel, und die Leute sind stehen geblieben und haben geguckt und du hast die Medizinbälle hochgeschmissen und ja, man muss da bei den Kraftzeugen von ihm schon immer ziemlich kämpfen, dass man überhaupt durchhält. Deswegen war das eine lustige Situation. Man guckt dann hoch, da stehen die Leute und du buckelst dir da einen ab, dass du das überhaupt noch überstehst. Das war lustig, ist auch hängen geblieben. Da war dann, wir hatten dann so eine Übung, wo man die so freie Hantelstangen einfach über dem Kopf immer zusammen machen muss. Und die waren dann irgendwann so schwer, dass da so riesen Löcher dann im Sand waren. Und da mussten die Leute aufpassen, dass sie nicht da stolpern, wo wir da irgendwie unsere Übungen gemacht haben. Also das war lustig.
Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, die Mitspieler, die du damals hattest. Wir haben einen, der auch sicherlich so ein bisschen was zusammen mit dir erlebt hat. Und der möchte dir auch, geht so ein bisschen in die Richtung, was so an Mannschaftsabenden oder auch im Trainingslager passiert. Und die Frage wollen wir dir einmal vorspielen.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Mutzi. Ja, mein Name ist Mike Franz und ich habe da mal eine Frage. Mutzi, du weißt, ich rede immer viel, deswegen kann ich nicht bei einer Frage bleiben. Es ist eine Frage mit drei Unterfragen. Was hältst du von teambildenden Maßnahmen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, würdest du eher einen Mannschaftsabend bevorzugen oder würdest du mit deiner Mannschaft in den Hofgarten gehen? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage, wenn wir dann schon, ich gehe mal davon aus, du wirst dich für Mannschaftsabend entscheiden. Welcher Mannschaftsabend aus unserer gemeinsamen Vergangenheit war dein Highlight von folgenden dreien? Unsere Kochabende, die wir ja jede Woche dann hatten, der? Oder unser Weihnachtsmarkt, Mannschaftsabend, den wir dann vor dem Spiel gegen den HSV hatten, dieser Abend, oder unser Ausflug zum Oktoberfest. Welcher von diesen drei Mannschaftstagen, Abenden wäre bei dir auf Platz 1? Und wenn du dann dich schon für einen entscheidest, sag doch den Zuhörern auch, warum. Das wäre cool. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und bis ganz bald. Beste Grüße, dein PlayStation-Vorbild. Du weißt, was ich damit meine. Also, ciao.
Was hat er gesagt? Dein Vorbild oder was?
PlayStation-Vorbild hat er neulich gesagt. Ne? PlayStation-Vorbild. Auf jeden Fall hat er nicht zu viel versprochen, dass er viel redet. Ja, ja. Um dich, um die Hörer nochmal zurückzuholen. Frage 1 war, was hältst du von Teambuilding-Maßnahmen?
Mike Franz, hast du beim KSC lange zusammengespielt?
Ja, er ist immer noch ein guter Freund von mir.
Erwähnt, genau. Und das erste war, was hältst du vom Teambuilding?
Boah, das... Grundsätzlich immer gut. Also für jede Gruppe, glaube ich, egal ob es eine Fußballmannschaft ist oder ob es normal in der Wirtschaft ist, aber wenn man ein Team ist, Teambuilding-Maßnahmen finde ich immer gut. Da gibt es, glaube ich, 100 Möglichkeiten und als Fußballmannschaft hat man da auch schon einige durchgemacht, von Bogenschießen über Go-Kart fahren. Also alles immer super, macht Spaß. Und trotzdem ist es auch Teambuilding, wenn man dann abends irgendwie mal als Mannschaft gemeinsam was unternimmt oder losgeht oder aufs Oktoberfest geht. Und deswegen finde ich alle Arten von Teambuilding immer gut für eine Mannschaft. Und wir hatten ja dann auch oft Jungs dabei, die vielleicht gar nicht so Bock hatten, aber wenn man dann halt einfach so sagt, okay, wir machen jetzt was gemeinsam, dann wurde es meistens auch immer richtig gut und da sind dann, ist der ein oder andere dann auch angekommen oder wurde dann mitgenommen. Deswegen bin ich ein großer Freund von so gemeinsamen Abenden oder auch grundsätzlich Teambuilding-Maßnahmen.
Frage 2, Hochseilgarten oder Mannschaftsabend?
Mannschaftsabend.
Hat Hochseilgarten noch eine Bedeutung? Bist du Höhenangst? Oder?
Nein. Und ich glaube, das haben wir auch mal gemacht. Also okay. Finde ich auch gut. Also keine Frage, das macht auch Spaß. Deswegen, was jetzt da besser oder schlechter ist, also finde ich auch gut.
Okay, aber Mannschaftsabend auf jeden Fall. Muss ich sowas selber entwickeln, so ein Mannschaftsabend?
Ja, finde ich schon. Also ich glaube, so vorgegeben ist schwierig, aber... Wenn man das mal schafft, dass alle dabei sind und auch alle Bock haben, dann ist es schon gut, weil wie gesagt, in der Gruppe ist nicht immer jeder gleich. Es gibt welche, die ein bisschen ruhiger sind, die vielleicht auch nicht so gern mal rausgehen. Und wenn dann mal alle dabei sind, dann ist es meistens ziemlich gelungen und bleibt oft auch in Erinnerung, weil halt irgendwie immer was Lustiges passiert oder Geschichten entstehen, über die man dann 5 Jahre später noch spricht. Also da hatten wir halt damals natürlich auch eine Gruppe, gerade in Karlsruhe oder auch in Stuttgart vorher, wo unheimlich viele coole Jungs waren, die auch einfach Bock hatten, miteinander was zu machen. Das fällt einem natürlich immer leichter. Ne? Ich glaube, die Zeiten sind auch anders geworden. Es ist vieles anders geworden. Die Jungs heutzutage können sich ja nicht mal mehr mit einem Bierglas in der Hand irgendwie sehen lassen. Das war früher einfach auch ein bisschen anders. Deswegen.
Es war einfacher, dass man nicht
genau,
ständig
genau. Es gab keine Social Media, es gab kein so hier, wenn du jetzt was hast, das 10 Minuten später ist es online. Das waren einfach andere Zeiten und ich glaube, das hat sich einfach auch ein bisschen angepasst jetzt. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich damals in dieser Zeit noch als Profi aktiv war, weil es einfach man muss sich nicht immer über jede Kleinigkeit Gedanken machen und ich habe schon das Gefühl, dass die Jungs jetzt viel viel sensibler mit vielen Themen umgehen und das finde ich nicht so gut, aber es ist nun mal einfach die Zeit im Moment.
Warst du denn auch jemand, der so Mannschaftsabende mit organisiert hat, dass das immer nach vorne getrieben hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass eine Gruppe besser funktioniert, wenn man gemeinsam was unternimmt.
Da hat
geht euch wahrscheinlich genauso in eurem Team oder in eurer Gruppe. Und es gibt nicht so viele Jungs, die das auch wirklich aktiv dann angehen. Und ich war einfach auch immer überzeugt, wenn wir gemeinsam was unternehmen, dann sind wir gemeinsam auf dem Platz auch stärker. Ganz einfach.
Wir auch.
Ja, definitiv, genau. Ja. Scheint auf jeden Fall viel in Erinnerung geblieben zu sein, wenn gleich 3 Auswahlmöglichkeiten bestehen, ja. Welcher Teamabend denn besonders in Erinnerung geblieben ist. Kochabende, Oktoberfest oder
Weihnachtsmarkt
in Hamburg vor dem Spiel gegen den HSV oder was nach dem Spiel?
Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, aber auf jeden Fall, wir haben in Hamburg eine 7-0-Klatsche gekriegt. Aber bei uns ging es um nichts mehr und der HSV konnte damals, glaube ich, ins internationale Geschäft einziehen. Und ich bin ganz ehrlich, so wir hatten irgendwie schon mehr damit zu tun, was wir abends nach dem Spiel machen, als dass wir uns aufs Spiel konzentriert haben. Und das hat man dann leider auch gemerkt. Da stand es, glaube ich, noch eine Viertelstunde 3-0. Aber der Abend war dann trotz dieser Niederlage gut, weil wir eine super Saison gespielt haben. Und ja, der Trainer hat am Anfang ein bisschen Probleme mit gehabt, der konnte es nicht so ganz verarbeiten, aber wir sind dann, wir haben gesagt, komm, die Saison war gut, das Spiel war scheiße und dann sind wir in Hamburg noch ein bisschen um die Häuser gezogen.
Was haben die Kochabende auf sich?
Ja, das war eigentlich ganz spannend damals. Wir haben, ich weiß gar nicht mal, wie genau das kam, da war einer, ich glaube der Thomas Kies, der hatte Bekannte, die dann so Kochkurse angeboten haben und dann hat er gesagt, hey, die machen das auch für Gruppen und wir waren damals... Wir hatten zwar auch alle irgendwie Mädels oder Freundinnen, aber die waren halt irgendwie, meine war in Stuttgart, die beim Mike waren woanders. Also wir waren dann viel alleine und haben gesagt, hey, so Kochkurs oder Kochen lernen, also warum nicht, ist doch cool. Und dann haben wir da am Anfang, glaube ich, zu viert mal angefangen und dann hat das total Spaß gemacht. Der hat dann einfach viel schon vorbereitet. Man musste eigentlich immer nur dann die Sachen nehmen und verarbeiten und dann also hat super Spaß gemacht. Und dann haben sich da immer mehr Jungs irgendwie eingeklinkt. Dann so, hey, kann ich da auch mal mitmachen? Ey, was macht ihr da? Und am Ende waren wir dann, glaube ich, 10 Jungs. Und das war dann auch in der Zeit, in der wir halt super erfolgreich waren. Ich glaube, im Aufstiegsjahr. Und auf einmal hat dieser, der das angeboten hat, diese Kochkurse, dem haben sie die Bude eingerannt, weil da die KSC-Spieler waren zum Kochkurs. Und der hat dann, glaube ich, ein Jahr später hat er eine riesen Küche gebaut irgendwo. Also das war... Ja, war eine coole Zeit und hat einfach auch Spaß gemacht, wenn man einfach zusammen irgendwie so Dinge macht und dann kocht und dann ein bisschen Zeit verbringt. Also fand ich auch super interessant und haben wir überhaupt gar nicht da den Plan gehabt, aber es hat sich dann so entwickelt, dass da auf einmal dann 10 Jungs dabei waren und so wir da jede Woche irgendwie einen schönen Abend hatten. Kochkurs. Und wir können inzwischen echt zu kochen.
Das wollte ich gerade auch fragen.
Ja, genau, deswegen habe ich gleich geguckt da vorne, was da alles ist. Okay.
Muss man kurz einmal erklären, hier im Seminarraum Weitblick ist eine offene Küche hier, eine Showküche. Ja,
ja, ich habe gedacht, ihr habt es schon vorbereitet, ja, deswegen. Ja,
dann geht das Licht an und ein paar Zutaten stehen hier.
Kochst du ab und an noch selbst? Also ist noch was hängen geblieben?
Ja, ich koche zu Hause. Also wenn ich dann mal zu Hause bin, Samstag oder Sonntag, koche ich oft mal, aber dann mache ich gerne auch. Wirklich, ja. Sehr gut. Und wir haben dann, also noch eine Geschichte zu dem Kochen dazu, wir hatten dann, ich glaube, Mike Franz, Mario Eckemann und ich, wir wurden dann von Johann Lafer eingeladen, ne, weil Aufstiegsjahr, da war alles irgendwie top und für ihn war das dann auch eine gute Show, dann hat er quasi von der Bühne, also in der Bühne dann auch mit Zuschauern wurden wir da eingeladen und haben dann mit ihm gekocht und ein bisschen erzählt und auch einen schönen Abend gehabt, also Lafer hat uns dann auch noch irgendwie mit dazugenommen und das Kochen war dann irgendwie in dem Jahr. Ja, hat irgendwie dazugehört.
eine Kochlegende schon.
Ja, genau.
Dritter Punkt war noch Oktoberfest.
Ja, das würde ich wahrscheinlich sogar an eins setzen bei den ganzen Abenden.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, das war auch relativ spontan. Das war in dem Jahr, wir sind dann aufgestiegen und waren dann im Oktober, also nach, was weiß ich, 10 Spieltagen waren wir, glaube ich, auf dem 3. Platz, weil wir halt super gestartet sind und auch gemerkt haben, dass wir da in der Bundesliga mithalten können. Und dann hat auch einer aus der Gruppe die Idee gehabt, ja komm, wir fahren auf die Wiesn. Ich glaube, Andi Görlitz sogar, der ist ja Mündner, ja, ich kann einen Tisch organisieren, ich krieg das irgendwie hin. Und dann hat der, fand ich auch cool von unserem Manager damals, der Rolf Domnack, gesagt, ja, ihr könnt einen Mannschaftsbus nehmen, fahrt einfach hin, die Busfahrerin fährt oder die Busfahrer fährt. Und dann hat halt wieder der Bock hat es dann mitgefahren. Und dann waren wir, glaube ich, 12 oder 13 Jungs, die halt dann einfach im Mannschaftsbus, Oktoberfest, Hotel eingecheckt, Wiesnbesuch und wieder nach Hause. Und das war, kannst du dir vorstellen, das war relativ lustig dann. Ne? Wenn man erfolgreich ist, in einer coolen Gruppe unterwegs auf dem Oktoberfest, das hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, da hat keiner vergessen von denen, die dabei waren.
Du sprichst es an, die erfolgreichste Zeit deiner Spielerkarriere, würdest du sagen, das ist die KSC-Zeit, wo ihr auch aufgestiegen seid und mit der Mannschaft dann noch in der Bundesliga gespielt habt?
Ja, also die erfolgreichste war ich in Stuttgart in dem Jahr, in dem wir da Vizemeister wurden, aber da war ich jetzt halt von meinem Ranking eher der Einwechselspieler, vielleicht der Kaderspieler Nummer 15 und beim KSC war ich halt dann einfach auch wichtig und war dann eigentlich immer in der Startelf und dann fühlt sich's halt dann auch nochmal anders an, so ein Aufstieg und dann auch diese Bundesliga-Jahre. Dann hatte ich auch nach meiner Zeit in Stuttgart war ich fast 1,5 Jahre raus oder noch länger wegen Verletzung und dass ich dann halt nochmal so in die Spur kam in Karlsruhe, das war also für mich persönlich dann ein Erfolg und dann war es sportlich erfolgreich, also das war, ist am meisten hängen geblieben, auch in dieser Gruppe, in der ich war mit Franz, Eggemann, Eichner, Görlitz, Freis, also wir haben noch alle Kontakt untereinander, weil jeder, der sich dann 10 Jahre später sieht, sagt, ja, weiß er noch damals und so, ja. Man hat das als Fußballer nicht oft, dass man in so Gruppen ist, die halt erfolgreich sind und in denen man so viele Menschen findet, auch die zu einem passen. Und das war damals der Fall, deswegen war das schon die erfolgreichste und beste Zeit meiner Karriere.
Bevor wir da noch auf die Besonderheiten der Mannschaft eingehen, ich möchte Mike Franz nicht vergessen lassen, weil er noch zum Abschluss, er sagte PlayStation-Vorbild. Das müsstest du, glaube ich, bitte noch einmal aufklären.
Ja, wie so jeder Fußballer haben wir natürlich auch PlayStation gezockt ab und zu. Aber ja, da hat er jetzt nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber ja, du hast ja gesagt, er redet gern, deswegen passt das ja. Da bildet euch einfach eure Meinung. Okay.
Was hat die Mannschaft ausgezeichnet damals? War es dieser besondere Zusammenhalt, dass ihr euch gut verstanden habt?
Ja, also definitiv. Und es war halt wirklich auch so, dass man das auch gemerkt hat, wenn wir auf dem Platz sind, dass da 11 Jungs auf dem Platz sind, die füreinander durchs Feuer gehen. Also wir waren nicht immer die bessere Mannschaft, aber es war halt unheimlich schwierig, gegen uns zu spielen, weil wir einfach als Gruppe extrem stark waren. Und der Trainer hat uns damals auch eine relativ lange Leine gegeben und hat auch viel einfach laufen lassen, weil er einfach wusste, da sind viele Jungs auf dem Feld, denen kann ich vertrauen. Und das spürt man dann natürlich als Spieler. Und da haben wir ganz viele Dinge einfach auch selber geregelt in der Mannschaft und auch auf dem Platz. Und das war, ja, da waren wir schon richtig unangenehm. Da wurden dann der Klassiker halt dann, die Spieler, die am meisten rausgestochen sind, sind dann halt ein Jahr später weg. Dann hat man die nicht mehr so kompensieren können, weil halt nicht so viel Geld da war. Und dann ist das so langsam nach und nach ein bisschen zerbröckelt. Aber diese 2 Jahre, das Aufstiegsjahr und das erste Jahr in der ersten Liga, da waren wir eine richtig, richtig gute, homogene Mannschaft.
Man kann ja sagen, das eine bedingt dann das andere. Ja. Wenn man einen guten Zusammenhalt hat, wird man erfolgreich. Wenn man erfolgreich hat, schweißt es wieder noch mehr zusammen. Würdest du dann auch so ein bisschen immer darauf achten, dass eine Mannschaft sich gut versteht eher, wenn du jetzt heute auch aus deiner Sicht Sportdirektor das jetzt betrachtest, oder ist es auch sportlicher Erfolg, der dann auch zusammenschweißt? Also was ist zuerst, Huhn oder Ei?
Ja, beides. Also man guckt natürlich immer auch auf die Charaktere und informiert sich natürlich viel auch über die Jungs und bildet sich dann selber die Meinungen, Gesprächen, ob das passt oder ob der dann zur Gruppe passt. Aber so diese Sicherheit hat man natürlich auch immer nie, dass jetzt irgendwie alles miteinander harmoniert. Und zudem ist schon der Fußball auch ein anderer geworden. Das ist jetzt 15 Jahre fast her. Inzwischen können die Jungs alle Spielsysteme runterrattern, die sind anders ausgebildet. die Trainer sind anders geworden, die haben viel mehr Inhalte, die sie dann den Jungs auch mitgeben. Also dadurch, dass sich das Spiel ein Stück weit geändert hat, haben sich auch die Spielertypen ein bisschen geändert. Deswegen, wir gucken natürlich, dass die Jungs alle zusammenpassen, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor 15 oder 14 oder 13 Jahren war, muss man ganz klar sagen.
Du hast gesagt, dass viele aus der damaligen Mannschaft auch Freunde geworden sind, geblieben sind. Und einer davon, der, mit dem du auch noch viel zu tun hast, ist Christian Eichner, der jetzige Trainer vom Karlsruher SC. Und der hat auch eine Frage an dich.
Da bin ich mal gespannt.
Hallo Mutzi, hier ist Eiche. Erklär doch mal den HSV-Zuhörern, wie es zu deinem Spitznamen Mr. Negativ in Karlsruhe kam, beziehungsweise warum du uns immer so in Erinnerung geblieben bist. Liebe Grüße aus Karlsruhe. Ciao, ciao.
Das war wahrscheinlich, weil er die Diagonalbälle von mir nie erlaufen hat.
Nee. Und dann hast du ihn...
Nein. Nee. Tja, wie soll ich das jetzt sagen? Sag mal so, ich war immer ein Spieler, der auch Dinge hinterfragt hat. Vielleicht bin ich auch deshalb jetzt in so einem Amt gelandet. Und wenn man dann länger in einem Verein ist, und ich war ja 7 Jahre da und dann relativ weit oben war mit dem Verein und dann halt sieht, dass es langsam nach unten geht, dann, wenn man ein bisschen meinungsstark ist, und das war ich eigentlich immer, dann findet man halt auch nicht alles toll, weil ich natürlich selber mega ambitioniert war und auch immer das Maximum erreichen wollte in der kurzen Zeit als Spieler. Und wenn man dann merkt, dass Dinge im Verein halt nicht mehr so gut laufen und ständig irgendwelche politischen Kämpfe und Wechsel sind, dann war ich halt nicht immer der, der gesagt hat, hey, finde ich toll. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, Mr. Negativ, ich bin immer negativ. Aber wie gesagt, das war eher, ich habe dann danach mal mit Bernhard Peters hat mir das gesagt, der hat gesagt, die Jungs, die negativ sind, sind meistens die, die ein bisschen Grips haben und Dinge hinterfragen und halt merken, hey, es geht doch auch besser. Ne? Und vielleicht habe ich da, vielleicht wusste ich da noch nicht genau, dass ich das auch anders transportieren kann und das vielleicht auch anders formulieren könnte, als irgendwie negativ zu sein, aber damals war ich auch noch ein bisschen jünger. Inzwischen gucke ich, wenn ich was Negatives merke, dass ich es anspreche und versuche zu verbessern.
Aber war das so, kann man sagen, auch der Beginn? Oder wie du selber gesagt hast, vielleicht hat man dadurch gemerkt, dass du auch genau den Job, den du jetzt machst, so ein bisschen im Managementbereich, hat sich das da schon angedeutet? Würdest du das sagen?
Ja, also erstmal, glaube ich, war meine Karriere ganz gut. Ich habe relativ viele Sachen erlebt, die jetzt im Nachhinein gut sind, dass man in gewissen Teams war, dass man auch gewisse Trainer hatte, dass man mit jungen Spielern, die dann irgendwie sich gut entwickelt haben, zusammen gespielt hat. Also ich habe relativ viele interessante Dinge erlebt, von Abstiegskampf, zweite Liga, Vizemeisterschaft, Bundesliga, UEFA Cup, schwere Verletzungen, viele junge Spieler, die sich irgendwie gut entwickelt haben in Stuttgart mit den Hildebrands, Philipp Lahms, Andy Hinkels, also Alex Klepp, wo man dann sieht, wie gut die sind und wie schnell die dann auch nach vorne kommen. Und dann, ja, dann habe ich auch Dinge, oder dann habe ich schon mir das auch rausgenommen, nach ein paar Jahren auch mal Dinge zu hinterfragen, wenn man in einem Verein ist und den Verein auch gern hat, weil ich war schon damals sehr verbunden mit dem Verein. Die haben mich so ein bisschen aufgefangen nach der Verletzung und dann auch wieder nach vorne gebracht. Hab dann aber auch gemerkt, wenn man da, vielleicht war das dann auch ein bisschen zu viel, weil ich dann auch unangenehm war und auf einmal war ich dann halt nicht mehr beim KSC und habe dann keine Vertragsverlängerung mehr gekriegt. Also da habe ich schon viele Dinge gelernt, die man dann danach jetzt irgendwie auch weiß, warum das dann passiert ist. Und ja, das hat mir ganz sicher was für danach gebracht auch.
Aber okay, du glaubst, das war auch mal der Grund, warum der Vertrag nicht verlängert worden ist?
Ja, das gab sicher mehrere Gründe. Ich war halt auch immer mal wieder verletzt, dann war dann nicht mehr so fit mit über 30 und völlig nachvollziehbar in meiner jetzigen Position, aber damals als Spieler denkt man natürlich schon, man kann noch helfen und hätte irgendwie noch was bewirken können. Aber wie gesagt, in dem Verein war dann in dem Moment relativ viel Chaos auch und ich glaube nicht, dass ich, wenn der Verein stabil gewesen wäre, dass die mich dann hätten woanders hingehen lassen, weil irgendwie habe ich jetzt ja auch einen ganz guten Weg gemacht über Hoffenheim und Fürth und jetzt beim HSV, aber ja, das war halt so und ist auch gut so.
Du sprichst deinen guten Weg an, den du nach der aktiven Karriere gemacht hast. Relativ zeitnah 2012 zur TSG 1899 Hoffenheim gewechselt, dort dann Jugendtrainer und Jugendkoordinator. Jetzt hast du eben mal gesagt, du hast vielleicht zu denen gehört, die ein bisschen mehr Grips hatten. War für dich klar, dass du nach der aktiven Karriere dem Fußball erhalten bleibst, oder war auch mal ein Moment, wo du dachtest, gerade weil du auch so ein paar Schattenseiten in dem Business angesprochen hast, dem schwöre ich ab, ich mache was ganz anderes.
Ja, also erstmal mehr Grips als die anderen, das habe ich vielleicht falsch gesagt. Ich habe zumindest Dinge hinterfragt. Also es gibt ja auch viele, die das einfach nicht machen, sondern einfach weitermachen. Aber mehr Grips, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ja, die Gedanken hatte ich definitiv, weil ich einfach auch viele Schattenseiten erlebt habe. Bei allem Schönen, ruhmreich, und wenn es mal gut läuft, habe ich auch Zeiten gehabt, in denen sich kein Schwein für mich interessiert hat, in denen ich mit dicken Knien irgendwo lag und dann halt auch gemerkt habe, wie schnell das dann von oben nach unten geht und wie oberflächlich dann auch viele Dinge sind im Fußballbusiness, muss man so sagen. Aber mein Anreiz war dann auch ein Stück weit, als ich dann in diese zweite Karriere gestartet bin, habe ich dann gesehen, wie halt die Leute damals gearbeitet haben, und ich habe gedacht, ey, das kriege ich irgendwie auch hin. Vielleicht kann ich das ja sogar besser. Also ich fand damals Entscheidungen falsch. Wenn ich die treffen könnte, dann würde ich die wahrscheinlich anders treffen. Und das war dann auch so ein gewisser Antrieb, dass ich dachte, ich möchte da was bewirken. Und dafür habe ich mich dann schon auch angestrengt und auch viel gearbeitet in den letzten Jahren, keine Frage.
Wäre der Trainerjob denn auch etwas für dich gewesen? Ganz am Anfang hast du ja auch im Jugendbereich trainiert, also warst Trainer und hast auch die A-Lizenz, glaube ich.
Ja, also das war damals ein super Luxus, den ich da bei der TSG gekriegt habe, dass ich halt Management und Trainer mehr oder weniger ausprobieren konnte, oder ich halt dann einen Einstieg hatte. Und das Trainersein, ich war da auch zu ungeduldig. Ich habe mir gedacht, jetzt, die Jungs, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Mach doch mal das richtig. Aber eigentlich musst du ja dann geduldig sein und den Jungs das beibringen. Und habe ich gemerkt, da bin ich vielleicht nicht so der Typ für. Bei mir muss das irgendwie laufen. Und auch das Arbeiten von Trainingsplänen und immer die Trainingsübungen. Also ich glaube, das muss man ein bisschen in sich drin haben. Das hat mich jetzt einfach nicht so gepackt. Also ich war gern der Beobachter, der dann auch klare Meinungen hat und auch dann den Spielern klare Dinge mitgibt, aber ich war jetzt nicht der einfach von Leib und Seele Trainer ist mit Belastungssteuerung, Trainingsplan erstellen, das Team drumherum irgendwie auch heiß machen, also war ich nicht. Habe ich dann auch schnell gemerkt, aber das war einfach super, dass ich das probiert habe, und ich habe dann in dem anderen Posten einfach dann schon mal Spieler und Eltern irgendwie versucht zu begeistern für den Verein und anzurufen, und da habe ich schon gemerkt, ja, das juckt mich eher, dass ich da jetzt irgendwie kämpfe, dass der zu uns kommt und nie woanders hin, und dann so eine Mannschaft zusammenbauen und dann auch Jungs sagen, das reicht jetzt nicht mehr, und Entscheidungen dann treffen, was einfach den Kader und die Mannschaft und das Team trifft, das hat mir eher gelegen, und da war das für mich eigentlich schnell klar, dass ich da weitermachen will, ohne dass ich mir da jetzt so ein klares Ziel gesetzt habe, ich muss da jetzt schnell irgendwo hinkommen.
Also da war die Ungeduld nicht so.
Nein, da habe ich dann irgendwie schnell abhaken können, aber ich hatte so das Gefühl, das liegt mir. Also das kann ich, und ich hatte dann auch relativ schnell auch Erfolge, weil ich dann gemerkt habe, ups, der U-Nationalspieler kam jetzt zu uns und nicht, weiß ich, nach Stuttgart oder woanders hin. Und das liegt ja dann auch dran, dass man das wahrscheinlich ganz gut gemacht hat.
Kämpfst du da auch manchmal noch mit Ungeduld? Auch in dem Job kann das ja durchaus mal so sein.
Ja, ich habe da viel gelernt. Also ich mache das jetzt auch fast schon 10 Jahre, und auch als Spieler, auch als Junger, nimmt man das noch ein bisschen mehr mit, und auch als dann mal ein Trainer entlassen wurde und dann, schlimm, und Emotionen irgendwie noch dabei, und mit der Zeit lernt man einfach dann auch, wie Management funktioniert, dass das einfach normale Prozesse sind, dass du mal 3 Monate arbeitest für nichts, was einfach nicht gemacht wird, weil der Spieler absagt, und dann hat man da keine Zeit irgendwie groß zu trauern, sondern das wischt man weg und macht weiter. Und das habe ich mir über die Jahre angeeignet, da bin ich jetzt relativ schmerzfrei geworden.
Wie war denn das in dem Bereich, als du selber ganz jung warst, wenn du jetzt ansprichst, du hast jetzt auch mit jungen Spielern zu tun, auch mit, da kommt der U15-Spieler zu uns oder der Nachwuchsspieler, wie war der Anfang bei dir, als du in der Jugend warst? Da gab es ja noch nicht Nachwuchsleistungszentren, da war das alles noch so ein bisschen anders aufgebaut. Da hatte wahrscheinlich auch kein 15-jähriger Berater.
Ja, es war eine Katastrophe. Also wenn ich jetzt auf meinen Werdegang gucke, so ab 15, 16, dann war das eigentlich eine Katastrophe und mit mir wurde ganz schlecht gearbeitet, weil ich überhaupt keine Basis hatte. Also ich wurde eigentlich gar nicht ausgebildet und hatte dann Riesenglück, dass ich einfach ein Jahr in der U19 bei einem Ex-Profi war, der Alfons Hiekel, der war Trainer beim FC Augsburg und wir haben dann ein super Jahr gespielt und der hat zu mir gesagt, du hast eigentlich alles, was ein Profi braucht, nur ich hatte noch nie einen Trainer, der mir etwas beibringt und auch nicht den Körper. Und dann wurde ich ja nach dem Jahr dann von Eintracht Frankfurt angeworben. Und auch das war dann eigentlich Wahnsinn, weil ich mit 18 dann einfach von Dorf im Allgäu nach Frankfurt gezogen bin, in die Bundesligamannschaft. Körperlich, ich kann mich nur erinnern, die haben dann so einen Kraftzirkel oder so Kraftübungen gemacht. Ich konnte die Übungen gar nicht, weil ich einfach das noch nie gemacht habe. Und die Athletiktrainer haben sich gesagt, ey, was ist mit dem los? Der bricht hier zusammen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht, haben wir nie gemacht. Und da musste ich dann erst mal ein halbes Jahr mich da rankämpfen, mehr oder weniger, dass ich da athletisch ein bisschen auf Vordermann komme. Und parallel hat sich da einfach, ganz ehrlich, kein Schwein drum gekümmert, was du machst oder nicht machst. Also du warst einfach so, viel Glück, mach mal. Und dann hat man natürlich auch große Erwartungen und will natürlich gleich Bundesliga spielen und dann halt erstmal U23, dann Trainerwechsel, dann auf einmal gar nicht mehr trainiert bei den Profis, sondern nur U23. Also das war schon verrückt. Aber es war irgendwie dann auch eine harte Schule, weil ich gemerkt habe dann im Training, war ich mir vielleicht, das konnte ich eigentlich immer ganz gut, ich konnte mich schon einschätzen, ich konnte schon sagen, okay, das kriege ich hin, das ist zu hoch. Und ich habe aber dann schon gemerkt, dass ich da mitspielen kann. Also dann habe ich gesagt, ich kriege das jetzt irgendwie hin, ich schaffe das da rein. Und dann kam damals halt Felix Magath, der dann die Jungen auch mit oben trainieren hat lassen und der hat dann eigentlich am ersten Tag gesagt, ja, der ist gut, den nehme ich. Und 3 Wochen später habe ich dann gespielt. Ja, also es war eine lehrreiche Zeit, aber da hätte ich ganz sicher viel mehr Unterstützung gebraucht auch. Also du kommst alleine in die Großstadt aus dem Dorf und so, jetzt mach mal Bundesliga. Und ihr wisst ja, wie das Geschäft ist. Das war schon verrückt.
In Augsburg hast du also noch zu Hause gewohnt? Oder?
Genau. Ja. Ich habe da eine Ausbildung gemacht, parallel. Das war auch wild. Also Berufsausbildung zum Bankkaufmann, mit sofort um 4 ins Auto, eine Stunde in Augsburg, trainiert, zurück, da gepennt, morgens um 6:30 raus, Ausbildung. Okay. Und also war ganz schwer, alles so unter einen Hut zu bringen. Aber auch das hat mich auch ein bisschen geprägt. Ich musste einfach viele Dinge leisten können und das fehlt vielleicht jetzt den Spielern ein bisschen. Ich musste halt einfach alles selbst in die Hand nehmen und mich da organisieren. Da hat mir keiner noch mittags eine Müslischale hingerichtet mit Quark und Bananen, sondern ich musste halt gucken, dass ich mein Essen morgens vorbereite und abends und was habe. Und die Jungs jetzt, die jammern schon, wenn sie einmal, keine Ahnung, mit dem Auto 5 Kilometer fahren müssen. Ah, ist zu viel, ich muss trainieren. Also das hat mir schon geholfen, einfach dann auch später oft zu sagen, hey Jungs, jetzt heult nicht rum, ey. Also guck mal, was ihr für ein tolles Leben habt. Ihr könnt auspennen, habt hier einen tollen Job, könnt Fußball spielen und ich weiß also, wie Normalsterbliche morgens raus müssen und abends heimkommen und auch kaputt sind. Ne?
Hattest du trotzdem den Traum, auf jeden Fall schon in der Jugend Profi zu werden? Oder war das auch dann, dass es so Schritt für Schritt ging? Wenn du sagst, du hast auch eine Lehre angefangen, gab es ja auch im Grunde schon Plan B, oder?
Ja, also ich hatte den Traum natürlich, aber ich war gefühlt einfach meilenweit weg von diesem Traum. Ich war halt körperlich so ein Spätstarter. Ich war mit 15 oder 16 noch, keine Ahnung, 1,60 und bin dann erst ganz spät einfach auch gewachsen und habe dann Kraft gekriegt. Und dann habe ich in den letzten 2 Jugendjahren halt einen Riesensatz gemacht. Und vorher hat mich einfach nie einer irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und dann ging es halt irgendwie ganz schnell. Ich habe dann ganz viele halt überflügelt durch diesen körperlichen Wachstum. Aber mit 16 oder 15, ich kann mich nur erinnern, in der B-Jugend, da hat irgendwie der Trainer gesagt, hey, von euch wird eh keiner Profi, also jetzt lasst uns da noch irgendwie sauber arbeiten miteinander und hat er nicht ganz richtig gelegen. Ne?
Das war da beim FC Memmingen?
Bei Tannhausen war ich da in der Jugend, ja. Okay. Interessanterweise wurden von dieser Mannschaft 3 Spieler Profis. Der Sven Müller, der da bei Kaiserslautern, glaube ich, gespielt hat, lange auch, und Thomas Wörle, der hat bei Greuther Fürth gespielt, ja. Ja, so viel zum Thema Ausbildung damals, ne?
Falsch gelegen, ja. Diese plötzliche Intensitätssteigerung, die du jetzt angesprochen hast, wo du sagst, zum Teil wusste ich gar nicht, wie die Übungen da gehen bei den Profis, mit 17 das erste Mal richtig irgendwie trainiert sozusagen beim FC Augsburg. Ist das für dich vielleicht auch ein bisschen das Grundübel deiner späteren Verletzung? Kann man das sagen, dass du da einfach viel verpasst hast?
Ja, ganz sicher. Und also mein Dilemma war dann ein Stück weit, dass halt dann auch, als Felix Magath war quasi mein Förderer, der hat voll Bock auf mich gehabt als Spieler, aber er hat mich halt auch ein bisschen zu hart drangenommen und meine, ich war einfach in dem Alter noch nicht so robust wie dann mit 5 oder 26. Und deswegen kamen auch diese vielen Blessuren da, Patellasehne und Achillessehne und so war. Da war ich noch nicht ganz so weit. Vielleicht mit drei Jahre später hätte ich den Felix Magath besser überstanden als in dem Alter mit 20. Ne? Mhm. Deswegen war das so ein bisschen Fluch und Segen. Aber ja, also er hat mich reingebracht und hat mir da den Weg geebnet und ich hatte auch eine ganz gute Zeit unter ihm von dem her.
Er spricht auch noch in höchsten Tönen über dich als Spieler.
Ja, tatsächlich.
Wir haben ihn jetzt hier wirklich zufällig auch getroffen, hat das Spiel ja jetzt, das Testspiel sich angeguckt. Mhm. Und da hat er erzählt, dass er damals, war es ein Spieler, der ihm gefallen hat mit dem ganzen Einsatz. Und sagt er auch, Mensch, wenn der keine Verletzung so gehabt hätte, dann hätte er dir auch noch mehr zugetraut. Ja. Also du dir selber auch? Also hast du das auch mal drüber nachgedacht?
Ja, also das ist ja das Schlimme. Ich hatte dann, also es wird einem ja erst im Nachhinein gleich, ich hatte dann mit 20 die Chance, in so einer Top-Mannschaft dann zu spielen, wie mit Bordon, Meira, Chleb, Soldo. Also es waren tolle Spieler. Und nach dem ersten Jahr haben dann auch viele zu mir gesagt, Junge, nächstes Jahr bist du dran. Also du kannst da einen Platz einnehmen oder du bist da so hinten, so an der Warteposition. Und dann kamen halt diese Verletzungen. Dann war ich halt fast 2 Jahre, die ich dann komplett raus war. Also in der heutigen Zeit, so als Profifußballer, wenn du 2 Jahre raus bist, das ist schon krass. Und ich habe dann auch fast 1,5 Jahre gebraucht, bis ich wieder so auf dem Level war. Deswegen waren so zwischen 21 und 24 war ich irgendwie raus. Und dann ging es halt nochmal nach oben. Das war schön. Und wenn es vielleicht ein besserer Aufbau gewesen wäre und ich einfach stabiler dann nach Stuttgart gekommen wäre, dann hätte es sicherlich auch einen anderen Weg nehmen können. Weil, wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, auch in Stuttgart, ich kann da schon mithalten.
Und wie war das am Anfang bei Felix Magath in Frankfurt? Der hat dich ja als 19-Spieler noch hochgezogen.
Das war, also ich durfte ja schon oben trainieren immer. Und es war ganz interessant, weil ich hatte, ich bin ja damals aus der Jugend, aus der Augsburger A-Jugend gekommen und der Horst Ehrmann dort war dann damals Trainer und das war in dem Jahr, als Frankfurt von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen ist. Und er hat dann nach 6 Wochen, als die ersten Spiele war, hat er mich in seine Kabine reingeholt und hat gesagt, ja, Michael, normalerweise müsste ich dich spielen lassen. Aber ich kann ihn nicht spielen lassen, weil wir sind jetzt aufgestiegen und ich kann jetzt die Jungs irgendwie nicht rausnehmen. Aber er hat eigentlich mir schon gesagt, ich halte auch große Stücke auf dich. Aber hat sich dann halt auch nicht getraut und dann wirst du halt dann zurückgestuft und dann bist du halt erstmal so als Junge hinten dran gewesen vorher. Ne? Und dann kam irgendwann dann der Trainerwechsel, dann kam Berger. Der hat dann irgendwie alle Jungen raus, so Albert Streit, Preuß, mich, brauchen wir nicht, alle zu 23. Und dann kam Magath, der hat dann halt die Tür wieder aufgemacht und hat dann auch die Jungen gefördert. Glaube ich, Albert Streit auch bei ihm dann reingeschmissen, Jermaine Jones kam dann auch rein, ich. Also das war dann, er hat dann einfach auch nach Leistung geguckt und gesagt, hey, die Jungs sind gut, die geben Gas, du spielst. Und hat dann auch mal einen 28-Jährigen einfach rausgenommen. Das war, den Mut habe ich immer bewundert und er hat aus meiner Sicht im Nachgang eine große Gabe gehabt, dass er einfach auch gewusst hat, wer passt wie zusammen. Und er hat dann auch mal unangenehme Entscheidungen getroffen und einen mit Namen oder Erfahrung einfach mal aus dem Kader gestrichen und dann Jungen reingenommen. Und das fanden wir als Junger natürlich auch toll, weil den Mut hatten ganz, ganz wenige Trainer in meiner Zeit, dass sie auch mal gestandene Spieler einfach ein bisschen abwatschen und sagen, so, die Junge, jetzt kommst du rein, du machst das schon.
Und obwohl das auch eine schwere Zeit, glaube ich, damals war mit im Abstiegskampf.
Genau. Ja, da war, glaube ich, nach der Vorrunde, glaube ich, 11 Punkte und der Felix Magath hat dann, glaube ich, 38 Punkte in der Rückrunde geholt. Das war also nach Bayern München die 2. beste Mannschaft. Wie gesagt, das war das legendäre Trainingslager in Zypern. Die körperliche Basis wurde da gelegt. Aber Fakt ist, dass das da in dem Moment super funktioniert hat. Ja. Nur für mich, wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu viel Training.
Du sprichst den Mut an, junge Spieler reinzuwerfen, auch im Abstiegskampf in prekären Situationen. Betrifft auch so ein bisschen dann ja dein Bundesliga-Debüt. Das war am 6. Februar 2000, also nach dem Trainingslager in Unterhachingen.
Genau.
0-1 verloren, du standest in der Startelf, wurdest zur Pause aber ausgewechselt.
Genau. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil das ist auch noch hängen geblieben. Ich habe dann also mit dem rechten Mittelfeld gespielt Und der Felix auf der Seite vom Trainer, das war natürlich bitter, weil ich gefühlt bei jedem Ballkontakt dachte, oh scheiße, jetzt, der wartet, der hat dann immer auch gecoacht und wollte halt irgendwie helfen. Und dann hat er mich zur Halbzeit rausgenommen, da war es aber 0-0 gestanden und danach wurde das Spiel verloren, weil er hat dann einen Älteren eingewechselt und er hat dann nach dem Spiel in der Besprechung gesagt, das war ein Fehler von mir, ich hätte nicht wechseln dürfen, weil er hat weil über die Seite ist das Tor gefallen und ich habe zwar jetzt natürlich ein bisschen nervös gespielt, aber ich habe eigentlich nichts anbrennen lassen und fand ich dann auch toll. Also ich habe erst gedacht, oh scheiße, ich habe es verbockt irgendwie, aber dann hat er gesagt, nee, es war in Ordnung, nur war mein Fehler, weil eigentlich hätte ich es nicht machen sollen.
Das hat er dann persönlich dir noch gesagt?
Vor der Mannschaft
sogar. Vor der Mannschaft sogar.
Und dann das war toll, aber wie gesagt, da ging dann schon ein bisschen ich habe dann schon gemerkt, die Vorbereitung ging noch, aber danach wurde es dann ein bisschen schwieriger. Und dann glaube ich nach 3-4 Spielen, da haben wir gegen München noch gespielt, Bayern dann auch. Und dann hat der Mannschaftsarzt mir gesagt, du hast da irgendwie so eine Vernarbung in der Patellasehne, muss man operieren. Und dann so ein ganz schnell halt hoch und dann erstmal wieder abgekackt.
Nur 4 Spiele und dann bist du wieder erstmal raus gewesen.
Ja, genau. Und dann ging halt so diese Problematik los. Mit der ersten OP war so das nicht mehr so wie vorher. Das hat dann nachgeblutet und ich habe dann viel länger gebraucht. Die haben gesagt, 6 Wochen Pause, aber es waren dann, glaube ich, 4 Monate oder 5. Und dann ging es auf der anderen Seite los, weil du nicht mehr sauber belastet hast. Und dann habe ich mich da so von Verletzung zu Verletzung gehangelt, bis das irgendwann dann mal 3 Jahre später stabil war, so ungefähr.
Ja. Lustigerweise noch nächstes Spiel, dann standest du wieder in der Startelf nach deinem Debüt, wenn wir nochmal zurückgehen, und hast dann direkt im zweiten Spiel genetzt.
Ja, genau.
Einziges Bundesliga-Tor.
Genau, ja. Gegen Freiburg.
Ja. Was hast du daran
gegen Richard Golz. Gegen Richard Golz. So wie beim HSV.
Was hast du daran noch für Erinnerungen?
Ja, schöne. Eigentlich krass, dass es mein einziges Tor war. Eben. Es ist traurig eigentlich, ne, weil ich schon viele Spiele da noch gemacht habe, aber das war super natürlich. Das war toll. Also, dass er dann auch mich dann wieder gebracht hat und ich weiß noch, dann wollten die danach Interviews haben und dann, das war ja total anders damals, aber du hast 0 Berührungspunkte mit Medien als junger Spieler und dann, ja, du musst ein Interview geben. Oh, boah, scheiße, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Da hat der Trainer noch gesagt, ja, du musst da erzählen. Ich sage, was soll ich da sagen jetzt? Ja, machst du schon. Und deswegen weiß ich das noch. Also,
wie war das dann, das Interview?
Boah, ich glaube, ich habe einen Scheiß gestammelt, keine Ahnung. total nervös und unsicher. Halt auch eine gute Erfahrung und da sah es dann schon so aus, wie wenn die Karriere ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber dann kam halt diese Verletzung und habe mich dann schon ziemlich hart ausgebremst. Ja.
Wir merken schwere, aber auch spannende Zeit dann bei deiner ersten Profistation. Wer waren denn die Personen in der Mannschaft, zu denen du einen besonderen Draht hattest, die dich auch vielleicht so ein bisschen aufgefangen haben oder mit denen du eine Freundschaft dann geknüpft hast?
So richtig als Freundschaft, also Oka Nikolov war immer einer, den mochte ich gern, mit dem haben wir viel zu tun gehabt. Alex Schur war auch immer einer, der so ein bisschen um die Jungen geguckt hat. Thorsten Kracht hatte ich auch noch Kontakt, zu Botzig. Da gibt's schon ein paar, die wir da, mit denen ich da noch so eine leichte Verbindung. Peter Hubchev hatte ich jetzt auch nochmal zu tun. Mhm. Der war damals auch, der war in Zypern im Trainingslager im Zimmer mit mir.
Okay. Ja. Wurde die Generation zusammenge. Also nicht, also er war ja schon ein
bisschen. Genau, der sollte wahrscheinlich auch bewusst dann, dass er dann einen jungen Spieler mitnimmt, aber der hat auch nur geschlafen die ganze Zeit wie ich.
Okay, aber haben die Älteren dann auch mal Tipps gegeben, wie für so ein Interview oder wie du so ein Trainingslager überstehst oder mal beiseite genommen?
Schon. Also Interviews ist nicht unbedingt, das war wahrscheinlich, hätte ich jetzt auch nicht gefragt. Ja. Aber so grundsätzlich haben die schon geholfen auch. Also das war. Wie gesagt, man nimmt es ja dann auch selber mit, so, weil auch in diesen Zeiten, wo dann so viel trainiert wurde und die Eltern haben dann immer einfach ein bisschen, die wussten einfach schon, wie das läuft und da lehnt man sich dann auch so ein bisschen an als Junge und das haben die schon gemacht, auf jeden Fall.
Du hattest relativ viele Begegnungen mit Ex-HSV, haben wir jetzt festgestellt, mit Magath, Golz, Hubchev. Wie war denn dein Verhältnis eigentlich zum HSV, also jetzt, wo du zum HSV gekommen bist?
Meinst du das als Spieler?
Ja.
Also HSV, das waren auch schon ziemlich erfolgreiche Zeiten damals mit dem HSV, hat man natürlich als Riesenclub wahrgenommen. Die haben ja damals auch fast immer international gespielt, als ich gegen die gespielt habe. Deswegen großer, toller Club, unfassbare Fans, unfassbares Stadion, also das ist mir auch noch hängen geblieben als Spieler, das war beeindruckend, ja, toller, großer Verein, halt weit weg, was im Norden war, aber das war damals schon ein toller Verein, ist es immer noch, also, aber als Spieler damals hat man das schon auch so wahrgenommen, die machen da tollen Job.
Aber als Spieler gab es kein Angebot mal.
Nein, das Spiel gab es kein Angebot. Ich habe mich aber auch nicht verpflichtet bei den Verletzungen. Zu viel verletzt, deswegen. Ja.
Unser aktueller Trainer, Daniel Thune, der hat sich auch ein bisschen Gedanken gemacht um Verpflichtung. Wir haben eine Frage von ihm auch vorbereitet.
Ja, hallo Michael. Ich habe gehört, du bist heute bei den Kollegen im Podcast. Und was mich natürlich interessiert, du kennst ja meine Verbundenheit zum VfL Osnabrück und vor vielen Jahren in Osnabrück haben wir einen Mittelfeldspieler aus Frankfurt ausgeliehen und angeblich soll es der talentierteste gewesen sein und namentlich Alexander Rosen. Kannst du mir eigentlich beantworten, warum wir nicht dich nach Osnabrück geholt haben, sondern uns für Alex entschieden haben?
Wann war denn das? Was war das für ein Jahr?
Das hat er nicht verraten, aber... Sie haben Alexander Rosen geholt.
Ja, ich glaube, ich durfte damals dann schon erste oder zweite Liga spielen. Das war mein Glück. Nee. Aber ich hatte mit Alex Rosen natürlich auch, das habe ich gar nicht erzählt, weil wir sind damals, also er kam mit mir dann auch aus Augsburg nach Frankfurt und wir haben dann viel gemeinsame Zeit verbracht und auch eine Freundschaft mit ihm jetzt über die Jahre. Und natürlich war ich auch immer extrem genau informiert, wie es in Osnabrück läuft, weil er da ausgeliehen war. Und er hat mir dann immer das Osnabrücker Vereinslied vorgesungen. Und er hat mir lustigerweise auch von Daniel Thune erzählt, auch damals schon, dass er ein geiler Typ ist und Stürmer. Und die hatten, glaube ich, auch eine ganz spannende Zeit damals, die beiden.
Erinnerst du Daniel Thune noch als Gegenspieler? Weil wir haben in der Recherche herausgefunden, dass wir auch gegeneinander gespielt haben.
Haben wir mal gegeneinander gespielt? Ich habe mir das schon überlegt. Ich wusste es gar nicht mehr genau, aber ich kann mich auf jeden Fall an ihn sehr gut erinnern und weiß, dass es so ein Stürmertyp war, so ein Spezieller, der halt unfassbar arbeitet und dahin geht, wo es weh tut und auch weiß, wo die Kiste steht. Also ich kann mich an ihn erinnern, auf jeden Fall. Es ist hängen geblieben mit seiner Art zu spielen. Das ist schon mal, finde ich, positiv.
Das stimmt. Ihr habt zweimal gegeneinander gespielt und wenn er dich mal fragt, ihr habt beide Male gewonnen, 3-1 mit Karlsruhe gegen Aalen.
Gegen Aalen. Bei Aalen, ja, da kann ich mich erinnern. Okay, also, da hat Daniel Thune gespielt. Ja. Das muss ich ihm noch servieren dann. Ja. Sehr schön. Genau. Das ist gut.
3-1.
Da hat übrigens Marco Reus, glaube ich, bei allen gespielt.
Ja. Mhm. Hat Daniel auch mal erzählt. Ja. Hatte Reus und Großkreuz.
Ja, genau.
Nicht so schlecht, genau. Hat er gesagt. Ja. Als junger Spieler war noch. Wo wir bei jungen Spielern sind, so ein bisschen auf deine jetzige Tätigkeit als Sportdirektor eingehen. Hättest du dich damals geholt, wenn du dein früheres Ich nochmal scouten würdest?
Ja, ich glaube, mit so aus dieser Jugendzeit raus, so als junger Spieler schon, da war ich, glaube ich, ziemlich spannend, weil da war ich ziemlich schnell und flink und konnte ein bisschen kicken, aber ich war halt einfach total so roh. Mir hat halt niemand gearbeitet. Deswegen, so als jungen Spieler, den man entwickeln kann, glaube ich, wäre ich schon nicht so unspannend gewesen. Mit ein paar Verletzungen weniger. Ich hätte nichts gekostet aus Augsburg wahrscheinlich. war von Frankfurt eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Ne? Die haben, also wenn ich danach dann auch erste und zweite Liga gespielt habe, haben sie das gut gemacht.
Wenn wir so ein bisschen darauf blicken, deine jetzige Tätigkeit dann, wie schärft man so ein Profil, was man haben möchte, wonach man sucht bei Spielern dann?
Im Endeffekt sucht man natürlich immer nach den besonderen Spielern, die halt irgendwie sich auch abheben von der Masse oder von den normalen Spielern. Aber so grundsätzlich ist natürlich schon, also man geht ja nicht einfach los und sagt, jetzt gucken wir x-beliebig nach Spielern, sondern wir haben ja dann schon immer Positionen, wo wir sagen, hey, da haben wir ein bisschen Luft, da würden wir jetzt eher mal einen jungen Spieler dazu nehmen, das würde ganz gut in den Kader passen. Man geht da jetzt nicht einfach ohne Plan und Struktur los und sucht irgendwelche jungen Spieler, sondern wie jetzt bei Amadou zum Beispiel auf der 6 wussten wir, da haben wir dann auch Bedarf nächstes Jahr. Wir werden wahrscheinlich trotzdem noch einen gestandenen Spieler erholen, aber er passt dann gut daneben und kann sich da entwickeln. Also wir machen uns da schon Gedanken und wenn wir dann einen Jungen dazu nehmen, dann wollen wir natürlich einen haben, von dem wir glauben, dass er auf Sicht dann auch eine tolle Karriere machen kann. Das kann man hundertprozentig nie sagen. Es ist einfach, man merkt auch jetzt so die Anpassung, wenn man, wie bei mir selber auch, wenn du einfach von der Jugend in den Herrenbereich kommst, ist das eine Umstellung, die Körper müssen sich umstellen, es wird mehr verlangt, mental mehr verlangt, vom Körper mehr verlangt. Und beim einen dauert es länger, beim anderen geht es schnell, beim anderen funktioniert es auch mal gar nicht. Also die Garantie hat man halt nie, aber der Weg, glaube ich, ist absolut richtig. Und wenn auch mal einer vielleicht nicht funktioniert von den jungen Spielern, dann ist es so, das wird immer mal wieder passieren, das passiert in jedem Verein. Aber wenn dann auch so Jungs mal funktionieren, dann glaube ich, ist der ganze Verein auch stolz darauf, dass man eigene junge oder auch junge Spieler einfach im Stadion sieht und die vielleicht dann auch mal weiterverkaufen kann oder vielleicht über Jahre hier auch zu Topspielern entwickeln kann. Ne? Das ist der Plan und ja, da gibt es genügend Beispiele, wie jetzt die Dortmunder oder auch Leipzig, die das relativ gut machen und da guckt man ja auch gerne zu, wenn da die jungen Burschen tollen, beeindruckenden Fußball spielen.
Man scoutet diese Jungen ja relativ viel und lässt sie auch von mehreren Augen beobachten. Wie prüft man denn so weitere Skills ab und wie sehr spricht man dann auch mit anderen Leuten über diese Personen und holt sich Informationen ein?
Ja, so gut es geht halt, ne? Ohne dass man sich irgendwie verrät. Man muss da natürlich schon auch immer ein bisschen aufpassen, mit wem man spricht, aber wenn man halt als Spieler auch viel unterwegs war und Leute kennt, dann hat man meistens Möglichkeiten, dann über das Netzwerk auch Informationen zu kriegen von Leuten, die jetzt nicht natürlich morgen sagen, hier, der hat sich jemand erkundigt nach ihm. Und ansonsten, ja, haben wir viele Möglichkeiten. Es gibt jetzt auch über Spieldaten kann man teilweise Dinge auch überprüfen. Wir lassen viele Scouts drauf gucken. Wir holen uns Infos aus dem Umfeld. Also Zufall ist das nicht. Da ist schon viel Arbeit und Plan dahinter auch, wenn man dann letzten Endes so einen Transfer macht. Auch in dem oberen Jugendbereich.
Kurz, du sprichst Spieldaten an, so ein bisschen Big Data-mäßig. Was sind das da für, sag ich mal, Statistiken, Daten, die jetzt ein normaler Fußballfan vielleicht nicht erkennt, die ihr da habt, auf die man auch schaut?
Ja, da gibt es ja gewisse Anbieter, die allerdings bisher so seriös, wie wir das kennen, jetzt nur, wenn es dann auch Profispiele sind, aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in Österreich oder Holland oder Belgien oder Frankreich ganz junge Spieler sind, gibt es immer die Möglichkeit, auch die Spieldaten der Spieler zu kriegen, dass man einfach sieht, wie sind die Statistiken, ist jetzt ein Spieler auffällig ballsicher schon mit 18 oder halt auffälliger als andere in der Liga, dann hat man natürlich schon gleich dann guckt man halt mal genauer hin, weil wenn jetzt ein 18-Jähriger bessere Spieldaten hat, wie einer, der schon 200 Profispiele hat, dann lohnt sich zumindest mal zu überprüfen, wie bewegt er sich, wie sieht der aus, was ist das für ein Spielertyp, und das ist auch immer eine Möglichkeit, dass man sagt, man sticht jetzt nicht nur irgendwie völlig in so einen Heuhaufen, sondern man guckt ein bisschen genauer, grenzt es ein bisschen ein, auf was für Spiele man dann guckt. Ja, das ist kommt immer mehr, auch dieser Bereich, finde ich auch mega spannend, weil das Auge viel sieht, aber wenn es dann halt noch unterstützt wird von Daten, wo man sagt, hey, das hätte ich jetzt gefühlt genauso wahrgenommen und die Daten geben das auch her, dann hat man natürlich ein noch besseres Gefühl, als wenn man jetzt sagt, das sind nur die bloßen Augen, die das sehen. Ja.
Wird man noch mal dabei auch mal überrascht von Daten, die man das nicht erwartet hätte?
Ja, oft. Ich war oft überrascht, aber man lässt sich halt, das Auge lässt sich halt auch täuschen, wenn man dann diese Geschwindigkeitswerte oft immer sieht, wenn jetzt halt ein Spieler ist, der unheimlich kleine, schnelle Schritte macht, dann sagt jeder immer, boah, der ist super schnell. Und einer, der macht die Riesenschritte, ja, der sieht eher langsam aus, aber wenn man dann die Daten übereinander legt, sieht man meistens, dass der mit den langen Schritten vielleicht sogar schneller ist. Nur man nimmt es halt als Betrachter nicht wahr. Aber die Zahlen lügen ja nicht bei der Geschwindigkeit. Ne? Deswegen, so Nähmaschinen-Schritte sehen immer schneller aus als lange Schritte, aber das Ergebnis ist dann manchmal schon überraschend, wo man dann denkt, hey, das hätte ich eigentlich gedacht, aber der ist schon schnell, nur man sieht es halt nicht. So ein bisschen Mertesacker oder so. Das sieht nicht schnell aus, aber wenn der dann mit seinen langen Schritten losgelaufen ist, war er schon schnell. Ja.
Das sind jetzt Dinge, die du überprüfen kannst. Wie ist das mit der Persönlichkeit? Du hast eben auch schon mal von mentaler Stärke gesprochen. Wie gehst du daran? Verlässt dich dann so ein bisschen auf dein Bauchgefühl, wenn du einen Spieler das erste Mal kennenlernst?
Ja, das geht auch gar nicht anders. Man muss da natürlich auch sich ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen, aber auch da ist es, hier hast du Daten, die belegbar sind, und da hast du halt dein Netzwerk teilweise, das dir Infos gibt oder wo man halt versucht, Infos zu kriegen. Aber letzten Endes ist dann immer schon ein Gespräch, wenn dann ein Trainer mit dabei ist, mal Jonas, Klaus, und dann sitzt da einer, dann versuchen wir schon alles rauszukriegen und da ein Gefühl zu kriegen, dass es passt in unsere Gruppe.
Ja. Wie viele Spiele hat man dann eigentlich so für verschiedene Positionen auf dem Zettel? Also kann man das irgendwie beziffern? Also wenn man jemanden beobachtet oder bestimmte Positionen beobachtet oder auch jemanden verpflichten möchte, dann funktioniert ja manchmal bestimmt auch was nicht oder jemand springt ab. Hat man dann Lösungen B, C und D oder auch K, L, M?
Also B, C, D sicher, das müssen wir auch haben, weil viele Dinge einfach auch nicht klappen. Gerade jetzt in dieser verrückten Phase mit Corona und Unsicherheit und einem ganz anderen Markt noch viel mehr. Deswegen ist diese Zeit für uns alle jetzt extrem anstrengend, auch dass keiner mitkriegt, aber wir müssen halt extrem viel prüfen und auch noch in der Hinterhand haben, falls irgendwas nicht klappt. Und grundsätzlich natürlich kann man die Listen, also ich kann auf die Liste 100 Namen schreiben, die Spieler, die wir interessant finden. Das Entscheidende ist halt dann auch immer, welche Spieler kriegen wir. Also welche sind bezahlbar, wie hoch ist die Ablöse in etwa, ist das machbar oder nicht. Deswegen habe ich lieber nur eine Liste mit 4 Namen, aber die 4 können wir auch kriegen, als wenn ich da halt 30 hinschreibe und 20 davon sind Utopie. Ja. Also als Scouting kannst du natürlich sagen, ja, ich schreibe einfach mal jeden hin, der mir gefällt. Den hatten wir auch auf dem Zettel. Ja, genau, den hatten wir auf dem Zettel. Aber ist halt dann Träumerei. Und deswegen ist das auch eine Qualität von der Scouting-Abteilung, dass man da die Namen hinschreibt, die einfach machbar sind. Und im Optimalfall vermutet man nicht nur, dass sie machbar sind, sondern die sind auch machbar, wenn man es schon abgeprüft hat. Aber da sind wir sehr gut aufgestellt und Klaus macht das mit seiner Abteilung super bisher.
Du sprichst es an, machbare Spieler verpflichten. Ihr habt schon zur Vorsaison, glaube ich, 36 Zu- und Abgänge im Sommer getätigt. Das war zweitgrößter Umbruch der HSV-Geschichte. Also
ist da gestern noch einen größeren.
Ja, historisch. Er lag aber recht weit zurück. Wie überzeugt ihr die Jungs trotzdem vom HSV dann?
Indem wir authentisch und ehrlich sind, dass es ein geiler Verein ist, dass wir Bock haben, den HSV wieder zu alter Stärke zu führen. Und wer Bock hat mitzumachen, der darf gerne dazukommen. Und da gibt es jetzt auch aktuell die Beispiele, die Jungs, die hatten tolle Möglichkeiten woanders, das weiß ich, weil wir die Gespräche geführt haben, aber die haben gesagt, nee, wir haben Bock da. Also ich merke, die merken ja auch, was wir vorhaben oder was wir da wollen und versuchen die Jungs halt dann auch zu überzeugen. Das ist die Rolle. Ihr den Verein kennt, ihr brauche ich nicht erzählen, ihr habt viel oft schon hier gespielt oder ihr kennt den Laden. Und dann haben sie natürlich auch immer ein Gespräch mit dem Trainer, was natürlich wichtig ist. Der Trainer muss natürlich mit im Boot sein und da muss auch was passen zwischen den beiden, weil wir können noch so viel erzählen. Wenn der Trainer irgendwie sagt, nee, kein Bock auf den, dann werden wir auch nie einen Transfer machen. Deswegen ist das auch wichtig, dass der Trainer dann auch nochmal sagt, so sehe ich das, so sind wir aufgestellt, das ist deine Rolle. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann finde ich das auch nicht so schwer, für einen HSV-Spieler anzuwerben, weil es einfach ein geiler Verein ist.
Inwieweit hat sich diese ganze Szene eigentlich verändert, wenn du noch mal an deine Anfänge zurück erinnerst? Also wahrscheinlich haben dich nicht so viele gescoutet. Heute kennt wahrscheinlich auch fast jeder jeden Namen, der irgendwie interessant ist. Einige sind dann machbar, die Transfers sind machbar. Aber das hat sich ja komplett gewandelt, oder?
Das hat sich komplett gewandelt. Ja, auch das Berater, also Berater waren früher einfach auch überhaupt nicht so präsent und wichtig, gerade im Jugendbereich, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Berater gab. Also,
du hattest keinen wahrscheinlich damals.
Ich habe mit 21, irgendwann hatte mal einer gesagt, du, dein Vertrag ist ja echt, wie viel verdienst du, was? Vielleicht sollst du dir mal einen Berater zulegen. Und dann, ja, also es war einfach eine andere Zeit und es arbeiten unheimlich viele Leute im Fußball. Gerade der Jugendbereich wird immer umkämpft. Es ist Wahnsinn, wie früh dann teilweise Spieler angegangen werden. Deswegen hat sich das schon sehr verändert, aber ich finde auch nicht zum Guten, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider.
Kann man das irgendwie noch zurückdrehen? Wahrscheinlich auch nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Ich tue mir halt schwer, wenn dann, was weiß ich, wenn jetzt ein Junge aus Hamburg in unserer Akademie bei den Bedingungen sein darf, noch Geld dafür kriegt und sich gut entwickelt und du dann Angst haben musst, dass der mit 15 nach Dortmund oder Leipzig oder Wolfsburg oder wohin er geht. Also wir machen natürlich auch mit, weil wir natürlich auch versuchen, gute Spieler zu kriegen. Aber so grundsätzlich, so als Familienpapa und jemand, der da so einen 14-Jährigen, 15-Jährigen vielleicht mal hat, würde ich sagen, ey, bleib doch zu Hause, Mann. Du hast einen tollen Verein und dann guck mal, wie weit du kommst und wenn du irgendwann mal wechseln willst, dann gehst du halt später. Mhm. Aber das ist in der Realität halt komplett anders und das Geschäft ist da finde ich nicht, also nicht gut. Also es ist keine gute Entwicklung und auch schon diese jungen Spieler werden halt ein Stück weit gehandelt und fremdbestimmt. Das ist nicht gut. Aber ich kann es nicht zurückdrehen und wenn man nicht mitmacht, dann verliert man halt die Spieler. Also dann sind die Jungs alle weg.
Ist so ein Weg, wie du den erlebt hast, eigentlich noch vorstellbar dann? Also, oder gibt es noch unentdeckte Perlen eigentlich?
Das ist ganz, ganz schwer vorstellbar. Ja. Also gibt es sicher mal Ausnahmen, wo dann Spieler ganz spät erst irgendwie mal durchkommen, aber das ist nicht mehr vorstellbar. Also fast nicht mehr vorstellbar. Vielleicht lag es bei mir auch so ein bisschen dran, dass wir, ich komme halt wirklich aus so einem Kaff irgendwo im Unterallgäu, also München ist weit weg, Stuttgart ist weit weg, also die größeren Vereine waren halt alle über eine Stunde weg auch, also da hat auch keiner geguckt, wahrscheinlich so richtig. Und erst als ich dann halt in Augsburg war und da dann diese Bundesliga Süd war, hat mich dann eigentlich erstmal jemand wahrgenommen. Und das war vorher gar nicht möglich.
Mit wie vielen Jahren hast du denn eigentlich angefangen, Fußball zu spielen
im Verein? Schon ganz früh, mit 5.
Also das war schon Vereinsfußball dann
mit 5. Genau, in meinem Dorf, Straße runter, Fußballplatz, gefühlt jeden Tag. Also ich war schon so einer, ich habe das schon auch geliebt immer. Also ich habe echt immer gekickt da und ein Ball da war, immer. Immer kicken, immer Fußball. Der
Klassiker raus morgens und abends.
War halt auch nicht viel, ne, in so einem kleinen Dorf. Also da
haben sich auch alle getroffen.
Genau, hat man dann ein paar Jungs gehabt, dann haben wir immer gekickt, hinten im Garten und am Sportplatz. Da gab es halt auch nicht viel anderes und ja, ist auch heute noch so, dass ich da dann, da juckt es mich dann manchmal schon, ey, jetzt kommen wir kicken auch noch ein bisschen. Aber
wenn du dann ganz zu Hause bist, dann gehst du da auch noch mal auf den Platz?
Nein. Das lassen meine Kinder dann mal zu. Vielleicht mal mit denen.
Ja. Stimmt, du hast drei genau, Kinder. Genau. Das ist ja auch ein Fulltime-Job.
Ja.
Nochmal eigentlich obendrauf, oder?
Ja, meine Frau ist da schon, die unterstützt mich da schon extrem. Also muss ich sagen, das wäre ohne sie da auch nicht möglich. Also die nimmt mir natürlich schon viel ab. Aber ich versuche schon wirklich jede Minute, die ich dann auch Zeit habe, für meine Kinder dann auch da zu sein. Deswegen so Fußball, Sport, ist halt dann immer so ein Abwägen. Machst du jetzt für dich noch was oder gehst du heim? Und komm, geh mal halt nicht laufen, ich gehe heim und freue mich dann über die Zeit mit den Kindern und versuche natürlich dann auch meine Frau ein bisschen zu entlasten. Aber das ist schon nicht so einfach mit dem vielen Reisen und dann Wochenenden weg. Also da muss meine Frau schon viel leisten, aber ja, sie macht es gern und funktioniert eigentlich ganz gut.
Wie sieht denn so ein Tag abschalten zu Hause aus? Kannst du dein Handy dann eigentlich ausmachen? Gibt es Rituale, die du dann mit deinen Kindern hast?
Boah, schwierig. Also so in den letzten Wochen und Monaten war es jetzt ganz schwierig, weil man, wenn man halt einfach das Gefühl hat, wie jetzt auch mit dieser Innenverteidigergeschichte, wir haben Dinge einfach noch zu machen und wir wollen das auch machen, ist wichtig, dann ist es schwer irgendwie, aber sagen, jetzt mache ich mal 2 Tage nichts oder leg das mal weg. Also da ist man schon immer noch ein bisschen unter Strom, aber so ab einer gewissen Uhrzeit, früher habe ich dann auch teilweise noch später telefoniert, aber jetzt sage ich auch so, ab einer gewissen Uhrzeit ist dann auch vorbei, da ist dann Zeit für die Familie und das funktioniert schon, aber das ist auch in meinem Job jetzt so, das habe ich auch schon gemerkt, wenn dann die Transferphase rum ist, dann muss man, glaube ich, das Handy auch mal eine Woche weglegen, weil das wird schon echt viel, also man kann ja gefühlt immer was machen, ne? Dann rufst du da nochmal an und hier nochmal und da nochmal. Da muss man sich auch selber manchmal ein bisschen bremsen und sagen, ey, ist jetzt echt too much, jetzt liegt das Ding einfach mal weg für 2 Tage oder 3. Mhm. Es muss gehen.
Und dann fährt man noch in Urlaub mit Christian Eichner und spricht auch noch über Fußball.
Ja, das haben wir noch nicht hingekriegt. Der hat ja auch eine Tochter. Ja. Aber ja, wir hatten als Spieler, haben wir gemeinsam im Urlaub immer verbracht. Das war cool. Spaß gemacht.
Aber auch schon mit der Familie?
Hat er uns erzählt, ja, mit Freundinnen halt damals noch. Okay. Jetzt Frauen.
Ja. Okay, also aber dann geht es auch zu Hause mal ohne Fußball mit der Familie.
Ja, also das habe ich auch bewusst immer so gemacht. Ich erzähle jetzt auch den Kindern, oder ich versuche die da schon irgendwie auch wegzuhalten. Meine Frau kann es, glaube ich, auch schon immer hören, immer wenn dann irgendwie Fußball. Deswegen kriegt man das eigentlich ganz gut hin, dass man versucht, zu Hause einfach auch Familienpapa zu sein und der Beruf einmal weg ist. Meine Frau hat jetzt auch einen Job angefangen, dann darf sie auch mal ein bisschen erzählen, was bei ihr passiert ist. Also ich komme da nicht heim und erzähle nochmal, was genau gerade auf dem Transfermarkt passiert.
Wie bist du als Familienpapa im Umgang mit deinen Kids?
Boah, ich glaube schon, ich lasse schon relativ viel durchgehen. Ich liebe meine Kinder über alles. Also die wenn ich dann da bin, dann fällt es mir schon schwer, da irgendwie dann der Harte zu sein. Aber ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind da, meine Frau und ich, relativ entspannt. Also wir sind jetzt nicht die, die da eine Regel nach der anderen aufstellen. Die müssen natürlich schon sich an gewisse Dinge halten, aber grundsätzlich sehen wir das eigentlich ganz entspannt und können da wachsen und gedeihen ganz gut.
Du hast gesagt, wenn ich mal da bin, wie sieht sonst der Austausch mit Frau und Kids aus, wenn du jetzt unterwegs bist? Wird gefacetimed oder?
Genau, ja. WhatsApp-Call oder FaceTime, so gut es geht. Aber die können halt, die hocken sich ja auch mal nie ruhig hin in dem Alter. Wir versuchen das immer so beim Abendessen, hocken sie dann da und erzählen ein bisschen. Ja, funktioniert, aber die sind vielleicht noch ein bisschen zu klein, um das wirklich jetzt dann mal 5 Minuten in Ruhe zu machen. Da ist noch zu viel Action immer drum.
Aber ist für dich immer klar, wenn deine Frau anruft, dann nehme ich ab oder habt ihr vereinbarte Zeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wenn die anruft, dann hebe ich schon ab, weil dann weiß ich, dann muss ich vielleicht da abheben. Klar, jetzt, wenn ich in einem Meeting hocke und dann wie gerade es nicht geht, aber ja, also in der normalen Arbeitszeit ruft sie natürlich eigentlich jetzt auch nicht an, außer es ist irgendwas passiert. In Hoffenheim muss ich schon mal in die Schule Platzwunde mal kurz übernehmen und so. Das kann auch mal passieren, aber in Hamburg bisher ist es relativ entspannt.
Wie entspannst du denn ansonsten? Gibt es noch einen Ausgleich, Sport, andere Sachen, wenn du dann mal kurze Zeit hast zu entspannen?
Ich entspanne tatsächlich, wenn ich dann mit meiner Familie zusammen bin. Also wir gucken dann mal, dass wir irgendwie mal einen Ausflug an die Lüneburger Heide oder an die Ostsee, einfach mal Zeit für uns. Das entspannt mich auch. Also ich bin eh immer so ein bisschen auf Action und bei mir muss immer was passieren. Ich bin jetzt auch nicht der sich da mal einen halben Tag im Sessel liegt. Da bin ich eigentlich ganz glücklich, wenn wir da mit den Kids irgendwie was unternehmen. Und das ist dann meine aktive Erholung. Aber sonst so Sachen habe ich eigentlich nicht so viel, dass ich mich da irgendwie entspanne oder Sport mache. Okay. Da hat nicht so viel Zeit. Ich habe meine Laufmeter alle schon erfüllt in meiner Karriere. Nicht so wie du.
Nee. Ja, ich laufe noch ein bisschen mehr. Ne? Ich habe noch ein paar Körner.
Ja.
Geht denn heute noch was, wenn du Sport machen möchtest? Oder ist da auch die Verletzung, die dir den Spaß ein bisschen auch nehmen, wenn du heute nochmal sagst, komm, kicken, Tennis spielen?
Ja, das Lustige ist, ich habe hier mir schon so einen Ruf erarbeitet, weil ich mehrmals wenn wir so ein bisschen in der Gruppe mal was gemacht haben, mal Kreis spielen oder mal laufen, dass mir immer meine Wade zugegangen ist. Also wirklich auch. Also ich hatte als Spieler da oft auch Probleme und da ist mir schon 2-mal in die Wade reingefahren. Und jetzt habe ich aber so bei Tennis und bei so Bewegungssportarten geht es eigentlich ganz gut. Deswegen, wenn ich immer laufen gehe, habe ich Probleme. Und wenn ich irgendwie mich bewege, geht es besser. Deswegen bleibe ich jetzt eher so bei, wenn ich mal was mache, bei Tennis oder kurze Sachen. Aber das Laufen irgendwie, will mein Körper nicht mehr laufen. Schafft er nicht mehr.
Kommt da dann aber noch der Ehrgeiz durch von damals, so beim Tennis-Spielen?
Ja, schon. Ja, so als Profisportler, wenn man das so lange Jahre gemacht hat, das ist auch was so danach hängen bleibt. Die wollen einfach immer gewinnen. Also egal was, ich kann einfach auch nicht verlieren und egal was für eine Sportart, fällt mir unheimlich schwer und deswegen jeder, der da mich irgendwie fordert oder keine Ahnung, Tennis-Squash, der muss schon sich anstrengen, weil ich halt einfach auch nicht verlieren will. Ja, aber das ist, wenn man mit Jungs von früher redet, die sind irgendwie alle noch so. Wenn du einfach gewohnt bist, dass du einen Wettkampf hast und gewinnen willst und auch Prämie dafür kriegst und Erfolg, das geht irgendwie nie raus. Also bei mir zumindest nicht.
Wir haben ja uns auch mit Christian Eichner unterhalten, der genau das erzählt, dass du genau das auch machst.
Ja.
Und es da einige harte Matches auch gab.
Ja,
auch
von ja, er hat da meistens nicht gewonnen.
Nee? Okay, das wäre anders erzählt. Nein. Ja. Ja, das heißt auch so ein Trainingslager Nachmittag, wo dann vielleicht mal frei ist, wie heute für die Mannschaft, da war dann auch, ist dann auch Action bei dir angesagt?
Na, wir haben heute mit dem Trainerteam das Spiel geguckt, Bielefeld gegen VfB, weil wir das eigentlich ganz interessant waren und trotz Corona-Regeln da oben sein durften, deswegen haben wir das halt wieder mit Fußball genutzt und nicht mit Sport für mich, ne? Aber das hat auch Spaß gemacht, das war ein ganz, ganz interessantes Spiel.
Ja. Das glaube ich.
Ja.
Klar. Sind wir wieder beim Trainingslager angelangt?
Kreis geschlossen. Perfekt.
Kreis geschlossen, würde ich sagen. Vielen Dank für die Eindrücke aus deiner Karriere und aus deinem Privatleben auch. Und es war sehr interessant, kurzlebig und ja, witzig.
Anekdotenreich, ja.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, pur der HSV. Und bis dahin natürlich nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.